das wichtigste Element, um ein Unternehmen jetzt wirklich nach vorne zu führen an dem Thema, ist das Stichwort Vorstellungskraft. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass etwas passiert, was es bisher an manchen Stellen so nicht gab, oder Arbeitsweisen, die uns bisher nicht möglich waren oder zu viel Kraft und Zeit gekostet haben. Wenn du dir vorstellen kannst, dass es sein könnte, dass ich etwas tun kann, was ich vorher nicht tun konnte, dann schaffst du die Voraussetzung für den nächsten Step in deinem Unternehmen.
This Podcast, der Podcast zum Hamburg AI Score von The Interface Society. Hier sprechen wir darüber, wie künstliche Intelligenz in Hamburger Unternehmen zum Einsatz kommt. In unserer zweiten Folge trefft ihr Jens Helmerich. Jens ist verantwortlich für die Leading Strategy der Tagory AG für zukunftsfähige Unternehmensberatung, sowohl national als auch international. Die Tagory hat ihren Hauptsitz zwar in Hamburg, doch bringt Jens durch seine internationale Arbeit auch einen Außenblick mit. Wo liegt das Alleinstellungsmerkmal der Hamburger Unternehmenslandschaft im Hinblick auf die Anwendung neuer Technologien? Jens ist nicht nur Experte im Sprechen über, sondern auch mit KI, wie ihr in der Folge feststellen werdet. Behandelt KIs wie Kollegen, ist seine Empfehlung. Wie das gehen soll und was uns das bringen kann, erfahrt ihr jetzt. Hallo Jens, ich freue mich sehr, dich bei uns zu haben in this Podcast. Du bist Head of Strategy und Strategy Consulting bei der Tagory AG seit 2022 und hattest aber vorher auch schon mit der Tagory AG zu tun, als Kooperationspartner mit einem anderen Unternehmen, Byte Consult, das du vor viele Jahre davor schon mal gegründet hast. Erzähl uns doch gerne mal, wie es zu dieser Kooperation kam und was dich dann dazu verleitet hat, mit der Tagory AG gemeinsame Sache zu machen.
Ganz vereinfacht kann man sagen, dass die Zukunft, in der wir heute leben, damals schon so ihre Fühler ausgestreckt hat, nämlich in der Tatsache, dass dieses Dienstleistungsbusiness nicht mehr so trennbar war zwischen den klassischen Beratern, die dann gesagt haben, in die Richtung geht es und das sind die Hinweise, und dem, was dann am Ende des Tages Realität werden soll. Und bei den großen Herstellern, die wir als gemeinsamen Kunden hatten, Automobilhersteller insbesondere, da wuchs das dann irgendwann zusammen und wir waren dann, wie man das nennt, so ein Boutique-Berater mit gut 30 plus x Consultants, die klassisch beraten haben. Und die Tagory AG war damals schon sehr gut, den Leuten die Dinge quasi auf den Boden zu bringen, also Projekte wirklich durchzuziehen. Und da gab es dann einfach Schnittstellen, wo man gesagt hat, auch kundenseitig, arbeite doch mal zusammen. Das ist doch spannend, wenn wir hier von der strategischen Flughöhe direkt runter in die Realität kommen können. So ist es raus entstanden.
Diesen Begriff Boutique, könntest du den in dem Zusammenhang nochmal erklären? Heißt das, dass Kunden aus ganz unterschiedlichen Unternehmen da beraten werden können?
Ja, im Endeffekt hat man im Consulting, das tut man auch heute noch, dieses Boutique-Beratung so ein bisschen als Label für kleinere Beratungsunternehmen genommen. Klein heißt in dem Fall schon professionelle Unternehmensgröße, aber eben, sagen wir mal, so 20, 30, vielleicht auch mal 50, die meistens auch sehr spezialisiert sind oder eben so aus dem wirklich klassischen Beratungsbusiness kommen. Ne? Strategieberatung ist sowas, das machen die dann. Und das ist natürlich heute alles eng zusammengewachsen durch die Themen, die wir uns hier auch gemeinsam zusammenbringen. Und Digitalisierung ist horizontal, da wächst die Wertschöpfungskette auch ineinander, da kann der eine nicht aufhören und dann mal gucken, wie der andere weitermacht, sondern das muss eng beisammen gemacht werden. Und deswegen müssen diese Boutique-Beratungen auch eng verzahnt sein, nicht nur mit anderen Realisierern, sondern zum Beispiel auch mit vielen Tech-Playern, also mit tatsächlich auch Google, Meta, Amazon und Co., um diese Übergänge auch wirklich für ihre Kunden hinzubekommen.
Das heißt, ihr verbindet eure Kunden auch miteinander, wenn das strategisch Sinn macht.
Das haben wir damals angefangen und für uns war es dann so, oder für mich, ne, weil ich ja heute in der Tagory sitze als Mitarbeiter und als Partner im Unternehmen, war dann irgendwann der Punkt, dass dieses Spezialisierte für die Kunden, für die großen Kunden, die wir hatten in Europa oder auch im Mittleren Osten, dieses rein Spezialisierte eigentlich immer in Kooperationen mündete und das für kleinere Unternehmen tatsächlich immer schwieriger geworden ist. Pragmatisch Einkaufspolitik, ne? Also Menschen, die auch in der Interface Society, in dem Netzwerk zum Beispiel mit drin sitzt, die kennen das auch gut. Ne? Da kommen die Auflagen und die, das heißt die Unternehmensgröße läuft immer stärker gegen auch ein Stück Bürokratie, aber auch gegen Einkaufsrichtlinien, wo dann Kunden eben fordern und sagen, kommt bitte mit der ganzen Wertschöpfungskette und nicht nur so partiell. Und da ist der Kleine dann in der schwächeren Position. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, das wird ein Kampf. Mir hat aber Strategie immer nicht nur Spaß gemacht, sondern das ist einfach ein Stück Passion, Unternehmensleitung in dem Thema. Und der nächste Step war dann entweder zu sagen, ich mache da wirklich eine ganz harte Zäsur für mich ganz persönlich und gehe komplett erstmal einen Schritt zurück, gebe diese Unternehmen auch komplett ab, wie auch immer. Und als das dann kam, war da eine Taggery, die gesagt hat, aber genau in dem Themenbereich wollen wir ja stärker werden. Und da habe ich gesagt, ich will aber dieses ganze Kleinunternehmerische, das klingt jetzt ein bisschen arg lässig, ja, aber das wollte ich nicht. Ich hatte das Riesenglück in meinem Leben, 20 Jahre da Unternehmen bauen zu können und erfolgreich zu entwickeln, immer aber mit dem Vorteil, dass ich immer sagen konnte, es macht einfach riesig Spaß. Und irgendwann überwogen dann diese Außeneinflüsse und diese bürokratischen Elemente und solche Dinge. Und da habe ich gemerkt, dieses Glück zu haben, das verschenkst du jetzt nicht, indem du jetzt 5 Jahre dich abkämpfst und dann untergehst, sondern dann machen wir entweder eine Zäsur, und dann war das mit der Taggery einfach eine gute Gelegenheit zu sagen, wir bauen da was Neues aus diesen zwei Elementen. Und da stehen wir heute.
Als du 2022 zu Taggery gekommen bist, wie sehr war denn da künstliche Intelligenz schon ein Thema, beziehungsweise was hat sich seitdem auch verändert in den Themen, mit denen du dich heute beschäftigst?
Es war schon ein Thema, aber ganz klar, gerade auch im deutschsprachigen Raum, in dem die Taggery ihren Fokus hat und ihre Fokuskunden, immer noch eher Nebenthema. Das kam ja dann gerade so auf und erst ein Stück später durch diesen berühmten Handelsblattartikel und ChatGPT-Promotion die Situation, dass das plötzlich so in aller Munde war. Es war deswegen schon ein Thema, weil die Taggery etwas vorher schon Teil einer großen oder hineingewachsen ist in eine große europäische Beratungsgruppe, die Scalian Group, und das im internationalen Sektor auch etwas früher schon greifbar geworden ist. Ne? Im amerikanischen Bereich oder auch in Deutschland muss man sagen, das ist ja, klingt immer so, als hätten wir da noch nie was früher vor 2022 mit zu tun gehabt. Aber KI gibt es natürlich schon wirklich lange, aber im industriellen Sektor, da wo die Taggery vor allen Dingen sehr stark arbeitet, ich sage immer so ein bisschen, wir bedienen den Industrieadel, da steht so jeder klassische Industriename auf dem Kundenzettel, da war das noch nicht so im Vordergrund, war noch so ein bisschen für die Innovations- und Zukunftsabteilungen unter dem Überschriftenbereich Deep Tech, ne? Deep Technology, das kommt dann, das wird fundamental, aber noch ist es nicht in Fertigung und technischer Entwicklung.
Nehmen wir doch mal ein Beispiel eurer Kunden, sagst jetzt Industrieadel. Wir können auch, oder jetzt gezielt vielleicht über die Automobilindustrie, ich glaube, das ist ja auch was dich bei deinen Firmengründungen zuvor schon beschäftigt hat. Was wäre denn da so ein sehr repräsentatives Anwendungsbeispiel heute für KI?
Es gibt Beispiele heute tatsächlich wirklich in jedem Geschäftsbereich. Auch so ein bisschen, vielleicht auch ganz gut, immer zum Geraderücken, die Unternehmen, selbst die, die so ein bisschen als klassische Unternehmen bezeichnet werden, die sind da alle schon dabei. Mindestens in der Situation, dass sie eigentlich auch schon seit geraumer Zeit zumindest in Teilen damit experimentieren. Ein klassisches, vielleicht auch schon schnell wiedererkennbares Beispiel ist, dass man früh begonnen hat, auch bei uns für Kunden, zum Beispiel das Thema Vertragsunterlagen etc. vernünftig auszuwerten. Nur Kunden, die sehr viel Material da handeln, sei es, weil sie in Services arbeiten oder weil sie eben auch in Einkauf und Verkauf wie große Automobilhersteller einfach Unmengen an Materialien, an Datenmaterial, Vertragsmaterial haben, brauchten da bisher extrem viel Zeit. Das waren Menschen, die diese Unterlagen ausgewertet haben, und das kannst du, wie unsere Zuhörer sicherlich auch nachvollziehen, wenn es 100 Seiten sind, sind es halt 100 Seiten und das sind mehr als 50. So, und wenn du davon aber Millionen Seiten im Jahr hast, und dann noch rechts und links rechtliche Regelungen beachten muss, Regulative beachten muss, neue EU-Richtlinien beachten muss, darauf vielleicht noch unterschiedliche Fragen stellst, ist das neue Regulativ da schon beeinflussend oder ab wann ist es beeinflussend, dann geht das einem alles im wahrsten Sinne des Wortes durch den Kopf. Und eine KI kann das eben ganz konkret in einer Zahl, macht da aus einem Job von 2 Wochen faktisch 8 Stunden. Und daran siehst du auch schon die Dimension. Also wir haben das in Projekten bei uns, dass da aus Arbeitszeiten von 2 Wochen Arbeit 8 Stunden Arbeit werden. Und man muss auch dazu sagen, teilweise sogar in höherem Maß an Sicherheit und Qualität im Output, weil wir Menschen werden halt irgendwann mal müde. Und der KI ist die Zeitumstellung relativ egal.
Was machen wir mit der ganzen gewonnenen Zeit eigentlich? Oder die Unternehmen?
Tatsächlich ist das eine Frage, die ja schon richtig lange aufkommt, die auch bei vielen Menschen nachvollziehbarerweise auch für Sorgen sorgt, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig, wenn man dann mal nicht nur auf seinen Arbeitsbereich schaut, sondern aufs Gesamtunternehmen, vielleicht auch auf die Umwelt, dann kennen wir beide das, glaube ich, auch heute aus dem Alltag, dass man sich manchmal die Frage stellt, bei all diesen Herausforderungen, über die gerade diskutiert wird, von global bis regional, hast du ja immer das Gefühl, wann soll denn das alles gemacht werden? Ganz oft kommt dieses Mantra, da fehlen Fachkräfte, da fehlen Menschen, die es tun. Menschen, die wir dazu bräuchten, sind zu teuer und. Also du merkst, man kann das auch gut umdrehen und sich einfach mal da anschauen, wo man bisher Dinge beiseite geschoben hat, weil man sagte, dafür habe ich niemanden oder kann ihn mir nicht leisten oder habe einfach keine Zeit, dass man erstmal darin auch tatsächlich diesen Gewinn sieht. Denn wenn diese Sprüche in den ganzen Meetings, ich weiß gar nicht, wann ich dazu kommen soll, wenn die denn alle wahr sind, und das sind sie natürlich auch ein gutes Stück, wir wollen da keinem was unterstellen, dann ist doch gewonnene Zeit eigentlich ein Aufatmen. Und wenn man Prozesse von der Seite so sieht, dann entsteht da kein Leerlauf, sondern erstmal wieder Raum für mehr Qualität, für genauer Hinschauen oder eben für Zeit lassen am Ende des Tages.
Das heißt, wenn wir jetzt beim Beispiel der Automobilindustrie immer bleiben würden, wenn für solche Verwaltungsabläufe, wie du es gerade beschrieben hast, das ist ja auch ein Bereich oder ein Thema, das ganz unterschiedliche Industrien und Kunden betrifft und jetzt nicht nur Automobilhersteller, ist ja recht universal. Aber wenn an solchen Stellen dann Zeit gespart wird, Ressourcen und Kapazitäten gespart werden kann durch KI, dann könnte das zum Beispiel in die Entwicklung auch gesteckt werden von umweltfreundlicheren Lösungen im Automobilbereich oder ähnliches, was wir so brauchen. Oder was hast du für Erfahrungen gemacht?
Auch da kann ich dir ein, zwei konkrete Beispiele nennen. Zum einen gewinnt man Ideen, wie du sagst, die auch mit dem Faktor Zeit und Verfügbarkeit zusammenhängen, nämlich dieses berühmte über den Tellerrand schauen. Ja, wir haben zum Beispiel in Deutschland ja immer diesen viel zitierten und tatsächlich ja wirklich irre tollen Mittelstand, von dem da gesprochen wird, wie auch immer man da definiert, ne, in welchen Größen. Aber tatsächlich reden wir gleichzeitig in der heutigen Zeit davon, in meinem Verantwortungs- und Fachbereich auch weltweit übrigens, dass wir dringend wieder diesen strategischen Blick in den Unternehmensleitungen brauchen, dass die Firmen Perspektiven brauchen, an denen sich nicht nur die Firmen ausplanen, sondern auch die Menschen sich festhalten können und zu sagen, wo geht's denn hin? Wo will denn diese Firma hin? Mit was kann ich mich denn identifizieren? Und Strategiearbeit in wirklicher Qualität, das ist ja nicht irgendwie das Werteposter, das dann irgendwie in der Küche hängt oder im Servicebereich oder sowas, sondern das ist wirklich Arbeit. Das ist eine Auseinandersetzung mit immens vielen Daten und Informationen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass es eigentlich kaum einen normal großen Betrieb gibt, der heute noch in der Lage sein könnte, sich da wirklich Zeit zu nehmen, einzutauchen, Informationsaufbereitung zu machen oder das, was wir Strategen Szenario-Analysen und Szenario-Matching nennen. Und jetzt stell dir vor, wir zwei sind hier nicht zu zweit in dem Gespräch, sondern wir haben einen dritten digitalen Partner oder Partnerin bei uns in der Runde, die da mitspricht und die aber anders als wir, die wir recherchieren und googeln, Perplexityen oder was auch immer nachschlagen wollten, die einfach in Sekundenschnelle sagt, schau mal, das motiviert dich, dazu gibt's Beispiele, dazu gibt's Informationen, dazu gibt's Datenanalyse und die nicht nur in Sekundenschnelle recherchiert, sondern schon auswertet. Und das ist ein Wert, den viele Unternehmen, ich möchte eigentlich sagen, alle Unternehmen heute brauchen, dass sie wieder Perspektivbilder machen, Strategie in wirklicher Qualität machen und das kann die Durchschnittsunternehmensgröße kaum. Und da kann so ein Zeit gewinnen, aber auch der Gesprächspartner gewinnen, wenn wir KI mal als solchen bezeichnen, der kann immens helfen und der kann auch extrem motivieren. Und das geht dahin, dass zum Beispiel auch Arbeiten, die man sonst vielleicht irgendwo hin verlagert hätte in das sogenannte Billiglohnsegment, was wir dir zum Beispiel auch wieder in diesem Land lassen können, weil wir eben einen kleineren Anteil von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, die da die letzte Qualität, die letzte Instanz sicherstellen, aber den Job, Tausende von Informationen aufzubereiten, vielleicht auch Klebeetiketten, Inhalte zu schreiben, weil die Sicherheitsrichtlinie in Werkstätten das erfordert, das alles kriegst du heute aus solchen KI-Modellen raus und du merkst an den Beispielen schon, das ist nicht immer das große Raketenszenario, sondern das ist das, was Alltag ist im Projekt und in den Prozessen.
Der Kundenstamm von der Tagery ist ja auch sehr branchenübergreifend. Gibt es da bestimmte Branchen, die für KI-Strategiemodelle, die sozusagen in diesem alltäglichen Handling anzuwenden, empfänglicher sind als andere dagegen?
Du hast mich ja vorhin gefragt, wie war das 22? Da war das so. Da fing das früh an, überall da, wo die Leute, ich sag mal so, wo die Branchen eher Bürojob-lastig waren, ne? Wo man also ein bisschen näher mit der Nase dran war und gesagt hat, naja, da kann ich mir vielleicht was einsparen oder nicht. Da kam dann aber auch ganz schnell eine Ernüchterung. Ne? Also schon 22, 23 hat man ja gesagt, da kommt dann von Microsoft was, da kommt dann so ein Copilot und der macht uns dann lässig die Präsentationen. Dann war es aber nicht so, ne? War dann doch Arbeit. Und in diesen, ich sag mal, in den Bürojobs war das da versteckt, war es aber schon früh auch in einzelnen Produktionsbereichen der klassischen Industrie, weil die dort eh schon seit geraumer Zeit viel bodenständiger mit möglichst moderner Technik operieren. Also zum Beispiel Virtual Reality, Augmented Reality ist in Produktionsbereichen der Industrie schon seit vielen, vielen Jahren verfügbar, wird da genutzt zum Austausch international, zur Darstellung von irgendwelchen Themen. Und in anderen Branchen, wenn wir heute so unsere Kunden anschauen, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, ja, gerade in dieser Zeit, da kommen wir zu einem Punkt, der ganz wichtig ist eigentlich für jeden, dass man immer diesen Dreiklang dabei vor Augen hat, nämlich wie ist das sicher zu machen, wie ist das stabil zu machen und vor allen Dingen, habe ich überhaupt Daten, um eine KI auf etwas loszulassen und mit ihr zu arbeiten? Denn wenn eine KI nichts zum Lernen, zum Aufnehmen hat, zum Weiterverarbeiten, dann ist das Large Language Model oder was auch immer dann da zum Einsatz kommt, relativ wertlos. Das braucht was zum Verarbeiten. Und da gab es eben Branchen, gerade im klassischen Bereich, die haben da viel länger gebraucht, um in diesem Sektor eigentlich startklar zu sein.
Und welche Branchen sind das, die länger gebraucht haben?
Man kann pauschal sagen, dass die Automobilindustrie in Deutschland ein bisschen aus meiner Sicht spät eingestiegen ist, weil sie sich sehr stark mit dem Optimieren beschäftigt hat. Das führt allerdings heute auch dazu, das muss man fairerweise auch sagen, die deutsche oder die zentraleuropäische Automobilindustrie zum Beispiel, da ist das manchmal so. Ne? Da ist der Punkt so, dass man sagt, was machen die denn? Kommen die da mal irgendwie auf den Kahn und geht's jetzt endlich mal los? Wenn sie dann aber sich einem Thema widmen, dann mit so einer fundamentalen Intensität, dass sie auch durchaus in der Lage sind, da gewisse Kurven wieder aufzuholen. Ne? Ob das jetzt in allem so klappt. Die Industrie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt zum Beispiel, die hat das partiell angewendet. Und das ist auch generell ein Stück weit die Antwort. Ich könnte dir nicht sagen, dass es Branchen gibt, die es gar nicht angewendet haben oder die es verschlafen hätten. Wie immer, gerade bei großen Unternehmen ist fast alles immer da. Ja, da gibt es immer Leute, die ganz vorn dabei sind, die top dabei sind, die super vernetzt sind mit Universitäten, auch in Hamburg zum Beispiel, mit einer LMU, mit einer TU München, genauso wie wir sie in Deutschland haben, die da ja wirklich vorn dabei sind. Aber dieser Transfer in die Breite, der ist manchmal in diesen Industrien extrem zäh. Und da arbeiten auch alle dran, dass das künftig schneller geht. Aber da waren die Branchen in Deutschland manchmal schon, da hast du manchmal schon gesagt, wie geht's jetzt? Oder hast du auch mal einen Gesprächspartner, der dich fragt, sagt, glauben Sie wirklich, dass das mit KI so wird? Stand heute ist das Thema voll da, muss man ganz klar sagen.
So wie beim Internet ja auch nicht alle dran geglaubt haben, dass sich das durchsetzt irgendwann mal.
Ich finde, wir sehen es ja gerade ganz gut auch in Hamburg bei so einem Stadtstaat, wenn du die Chance hast, Bewegungen zu initiieren, die erstmal etwas in eine Richtung schieben, zu sagen, Leute, unser erster Schritt ist gar nicht, dass alle genau dieses oder jenes können, sondern fangt an, euch damit auseinanderzusetzen. Das ist unser erstes Ziel. Ja? Dann hat man auch die Möglichkeit, da wirklich eine Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes in die Mannschaft zu kriegen. Und bei so Stadtstaaten wie Hamburg zum Beispiel kann das gut gelingen, weil da das Netzwerk halt auch oft zusammenkommen kann. Ne? Du kannst Veranstaltungen machen, wo sich die Leute öfter mal sehen oder kennen, und das ist dann ein gewisser Kreis. Und so ist es bei der Großindustrie eigentlich auch. Die haben ja die Chance auch. Das sind ja kleine Staaten, wenn du so möchtest. Ein VW-Konzern, eine Airbus bei uns in Hamburg. Das sind alles Unternehmen, die sind maximal international, haben auch ein regionales Herz, und die sind gerade alle dabei, auch zu erkennen, dass dieses Networken der Menschen untereinander, dass das echt wieder ein großer Wert ist. Ne? Und in Zeiten, in denen die Leute aber halt nicht mehr automatisch in der Teeküche zusammenkommen, musst du dafür neue Wege finden, und dann schließt sich der Kreis wieder zur neuen Technologie, weil auch da hilft KI in Kombination mit Metaverse zum Beispiel.
Das freut mich, dass du gerade schon von dir aus Hamburg genannt hast. Das ist ja auch der Hauptsitz von Netagery. Aber du bist zum Beispiel, du wohnst nicht in Hamburg, oder? Und ihr seid auch weit über Stadtgrenzen und auch nationale Grenzen aktiv?
Zum Ersten, Netagery hat ihren Hauptsitz in Hamburg. Die Branche hatte das früher, vor diesen berühmten Corona-Zeiten, so an sich, dass man beim Kunden gearbeitet hat. Und daraus entstand, dass Netagery alleine in Deutschland 10 Standorte hat. Und hatte. Das reduzieren wir zwar jetzt ein bisschen, aber da, wo die Großindustrie sitzt, da hast du dann auch mal ein Büro, und das teilweise mit bis zu 200 Leuten. Und heute sind wir natürlich Europäer als Teil der Scaillon Group. Das heißt, die Vertretung und die Menschen von uns, wie auch der ganzen Gruppe, sind weltweit vertreten, ja, gehen eigentlich mit dem Kunden mit. Hamburg hat aber trotzdem da einen besonderen Charme, weil es das, was ich vorhin schon angerissen habe, weil ich das für ein ganz wichtiges Momentum halte, um diese Dinge in Bewegung zu bringen. Wir haben ja zum Beispiel in Hamburg ein paar ganz große Unternehmen, wie natürlich Airbus, ne, wenn wir da über den Hafen schauen, der Hafen selbst, ja, aber die Stadt auch als Kommune. Und überall da, wo wir jetzt merken, durch, was haben wir in Hamburg, ja, eine ARIC, ja, das Netzwerk, aus dem ihr kommt, an der Stelle, die Stadt selber, tatsächlich auch bis hin zum Rathaus, da macht einfach viel aus, wie aufgeschlossen die Menschen sind. Und da hat sich in Hamburg einfach ein Stück Bewegung gebildet. Und das führt auch dazu, dass die Unternehmen im Hamburger Raum aus meiner Sicht viel früher und viel offener in manchem Vergleich zu der klassischen Industrieflächen da waren, weil bei solchen Dingen, die ja auch Unsicherheit versprühen, der Austausch und sich das gegenseitige Unterstützen und Beispiele bringen, weil der wahnsinnig hilft. Und du findest in Hamburg heute schon an vielen Stellen solche Themen. Wir haben bei Airbus Projekte, die mit KI ganz konkret zu tun haben. Aber wir haben natürlich in ganz Deutschland, wie auch in Europa, überall Themen. Sagen wir es mal so in einer Zahl. Es gibt eigentlich kein Projekt mehr, bei dem nicht mindestens geprüft wird, welche Rolle Artificial Intelligence da spielen kann. Und das alles in plus minus 24 Monaten. Das muss man sich, glaube ich, auch mal bewusst sein, auch jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin, jeder Mitarbeiter, da darf es einen auch schon mal ein bisschen schütteln, und da darf man sich dann schon mal die Frage stellen, bin ich da gerade richtig dabei? Und das Entscheidende ist, dass man sich dafür nicht schämt, weil es einfach so schnell geht an manchen Stellen. OpenAI bringt quasi in 4 Wochen Rhythmus irgendwelche überproportionalen Entwicklungsschritte heraus, genauso wie die anderen in diesem Sektor, und dann erinnere dich an irgendeine Branche, wo hat es solche Entwicklungssprünge im Wochenrhythmus gegeben? Ja, im Automobilbereich haben wir einen Produktlebenszyklus von 4 bis 6 Jahren, um ein neues Produkt wirklich auf den Markt zu bringen. Und da kommen viele Dinge zusammen. Und da ist Hamburg super aufgestellt durch diese enge Vernetzung von ARIC, von Uni, von den Netzwerken, die wir haben, aber eben auch durch die Initiativen der Stadt. Und dass das so ein bisschen ein Ökosystem ist, ein geschlossener Raum, ja, auch so ein bisschen Hamburger Menschen, die ja auch so ihre Eigenart haben, Dinge von der klassisch kaufmännischen Seite auch wirklich gemeinsam antreiben zu wollen. Das ist ja so ein bisschen Hamburg-DNA, finde ich. Ja. Das funktioniert in Hamburg auf der menschlichen Ebene, finde ich, überdurchschnittlich gut, ohne jetzt anderen da was absprechen zu wollen. Ne? Aber im Vergleich, München ist Europas größter Tech- und Startup-Hub, den wir zurzeit haben, rund um die TU München. Alle großen Player haben sich da angesiedelt, jetzt demnächst ja auch OpenAI. Wahnsinnsnetzwerk, irre tolle Ergebnisse, Quantencomputing und die Vernetzung auch dieser beiden Nord-Süd-Punkte zum Beispiel, die beginnt auch immer stärker in Deutschland zu werden und wird auch ein Beitrag für das Problem, das wir haben, dass wir diese länderspezifischen Themen bisher hatten und für Digitalisierung, KI und Co. brauchen wir da ein Netzwerk über alle Bereiche und das entsteht da. Aber Hamburg hat da nicht nur romantisch einen eigenen Charme, sondern auch einen eigenen Charakter, was das angeht. Das finde ich schon ganz cool. Also da ist schon gut, wenn man da sein Headquarter hat, finde ich.
Stichwort menschlich, dass es völlig legitim ist, sich von diesen Transformationen, egal ob jetzt in Hamburg, München oder woanders, nicht blind mitreißen zu lassen, sondern immer weiter gerne Fragen stellen darf. Und wir ja auch gemeinsam, also du als Strategieberater, die Unternehmen und vor allem auch die Mitarbeitenden in einem Unternehmen ja stetig dazulernen, wenn es um künstliche Intelligenz geht und auch dazulernen müssen, weil sich das immer weiter auch entwickeln wird jetzt in Zukunft.
Die erste Empfehlung ist, nicht zuerst auf den bestehenden Prozess zu schauen und zu gucken, wo kann man es ein bisschen optimieren. Die zweite und eigentlich wichtigste Empfehlung ist, KI wirklich wie eine Kollegin oder eine Kollegin zu behandeln. Ja, das klingt jetzt vielleicht überzogen, aber der Dialog mit einer KI bringt das beste Ergebnis. Nicht das Prompten und Ergebnisse nehmen und dann im Kämmerlein bewerten. Und der dritte Faktor ist, vom Ziel aus immer anzufangen. Nicht selber schon auszuräumen, sondern zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Welches Ergebnis wäre toll? Und über das Ergebnis mit der KI zu sprechen und von dort zu gucken, welche Wege schlägt die KI vielleicht auch selber vor. Und diese drei Dinge im Kern einen Partner, einen Gesprächspartner darin sehen, als Fachmann, als Fachfrau, als Profi gegenüber, das ist die beste Empfehlung, die du haben kannst, die auch technisch in allen Studien zu den besten Ergebnissen führt. Das wichtigste Element, um ein Unternehmen jetzt wirklich nach vorne zu führen an dem Thema, ist das Stichwort Vorstellungskraft. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass etwas passiert, was es bisher an manchen Stellen so nicht gab oder Arbeitsweisen, die uns bisher nicht möglich waren oder zu viel Kraft und Zeit gekostet haben. Wenn du dir vorstellen kannst, dass es sein könnte, dass ich etwas tun kann, was ich vorher nicht tun konnte, dann schaffst du die Voraussetzung für den nächsten Step in deinem Unternehmen. Und das ist das, was du da wirklich jedem Menschen mitgeben kannst. Stell dir vor, es ist machbar, klingt ein bisschen nach Prosa, aus meiner Sicht ein ganz harter Tech-Fakt in unserer heutigen Zeit. Ja, deswegen heißt das bei uns auch der Human Factor im Deep-Tech-Zeitalter. Und da gibt es keine KI ohne Mensch, aber auch keinen Menschen mehr ohne KI.
Also Anwendung neuer Technologien braucht immer auch ein bisschen Fantasie. Vielen Dank, Jens, für das Gespräch.
Ich danke euch und dir und hoffe, wir sehen uns dann demnächst mal in Hamburg wieder.
Sehr gerne. Was Technologie mit Vorstellungskraft zu tun hat? Es gibt Anwendungsmöglichkeiten, auf die kommt man gar nicht, wenn man nicht drauf kommt. Experimentierfreude spielt bei den Gestaltungsmöglichkeiten unserer Arbeit mit KI eine große Rolle. Das war die zweite Folge von This Podcast zur Anwendung von KI in Hamburger Unternehmen. Schaut für weitere Infos auch auf der Website vom Hamburg AI Score unter hhai-score.de vorbei. Videoeindrücke von meinem Gespräch mit Jens findet ihr bei LinkedIn. Folgt dafür am besten gleich The Interface Society. Ihr hörtet einen Podcast von The Interface Society, Expertenrat der Digitalisierung e.V. Idee: Alexandra Dannenberg und Marius Eschen. Redaktion und Moderation: Nina Heinrich. Aufnahme und Schnitt: Alex Töchterle.